Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Frank Meyer ist hier im Studio, seien Sie herzlich willkommen. Armut, das ist jetzt unser Thema hier in der Stunde. Wie wird über Armut geschrieben? Besonders in Frankreich gibt es viele Bücher, die sich damit beschäftigen. Das werden wir uns anschauen. Und auch mit der Frage, was ist das eigentlich, Armut? Dazu sagt Jörg Richard von der Berliner Sozialgenossenschaft Caruna.
Armut ist nicht unbedingt eine Frage von wie viel Geld ich im Portemonnaie habe oder wie viel Ressourcen oder so. Und das ist eine sehr komplexe Frage. Ich finde, Armut ist, wenn jemand isoliert ist, dann ist er arm. Ich finde, wir haben ein größeres Problem mit der seelischen Obdachlosigkeit als mit der eigentlichen Obdachlosigkeit.
Wir reden heute über Armut und Literatur hier im Deutschlandfunk Kultur. Und da müssen wir über Frankreich reden, denn dort sind in den letzten Jahren viele Bücher erschienen, die sich mit Arm und Reich beschäftigen. In diesem Jahr ist das zum Beispiel der Roman Fehlstart von Marion Messinat, ein Buch über eine junge Frau, die dem Arbeitermilieu ihrer Eltern zu entkommen versucht und erfährt, wie hart das sein kann, so einen Versuch zu machen. Über solche Bücher wollen wir sprechen mit meinem Kollegen Dirk Fuhrig, der sich da bestens auskennt. Seien Sie willkommen, Herr Fuhrig.
Guten Morgen.
Warum spielt denn dieses Thema Armut oder Herkunft aus einfachen Verhältnissen, warum spielt das in Frankreich so eine große Rolle in der Literatur?
Wir können natürlich erstmal ins 19. Jahrhundert zurückblicken, literarisch, wenn Sie denken an Victor Hugo, Les Miserables, Die Elenden oder dann später Emile Zola mit diesem berühmten Buch über den Bergarbeiterstreik und andere. Das ist das eine. Dann gab es natürlich in jüngerer Vergangenheit in Frankreich zunehmend soziale Proteste, Probleme. Das Stadt-Land Gefälle spielt immer noch eine große Rolle, immer größere Entfremdung zwischen Politik, Teilen der Gesellschaft, vor allem seit der Sarkozy-Ära. Wir haben die Streiks mitbekommen, die Gelbwesten und auch jetzt in der aktuellen Corona-Krise ist es ja so, dass da so diese Klassengegensätze aufbrechen, weil es heißt, na, es gibt Leute, die haben irgendwie ein schönes Landhaus, in das sie sich noch flüchten konnten. Von dort schreiben sie jetzt wunderbare Texte zu Corona und die anderen Leute, die in den kleinen Wohnungen in Paris hocken, zum Teil ja wirklich Mini-Studios, wie man das da nennt, die können eben gar nichts machen. Und da sieht man also, dass dieses Thema der Klassengegensätze, das Thema der Armut ist in Frankreich viel stärker, als es vielleicht in Deutschland ist. Und da gibt es eben auch aktuelle literarische Beiträge, sehr viele von Édouard Louis über Leyla Slimani, Marion Messinat und der Soziologe Didier Eribon, der ja bei uns in Deutschland auch sehr bekannt ist, gibt da so ein bisschen die soziologische Umrahmung, wobei man immer wieder sagen muss, der spielt in Frankreich nicht die Rolle, die wir ihm hier zurechnen.
Wir wollen jetzt über die Romane reden, also so literarische Versuche, dieses Thema in den Blick zu nehmen. Und da ist ja eine wichtige Frage, von welcher Perspektive aus macht man das eigentlich oder wie geht man das Thema überhaupt an? Wie ist das bei diesen Büchern in Frankreich?
Ja, also wenn wir zum Beispiel mal Nicolas Mathieu nehmen mit seinem Roman über die Kinder, die wie die Eltern sind, das ist ja ein sehr erfolgreich gewordener Roman, da wird eben versucht, die Gedankenwelt dieser Jugendlichen auf dem Land, die sich abgehängt fühlen, die aber auch gar kein Interesse haben, weiterzukommen, weil ihnen auch die Eltern gar nicht sagen, Mensch, ihr müsst eine gute Ausbildung machen, ihr müsst was zustande bringen. Die schweben so in einem Zustand und werden im Prinzip das Gleiche, wie ihre Eltern es ihnen vorgemacht haben, nämlich so eine halb prekäre Existenz. Das Gleiche ist zum Beispiel in diesem wirklich sehr tollen Buch von Marion Messinat, Fehlstart. Da versucht die Protagonistin zwar diesen Aufstieg, sie geht aus der Provinz, aus Grenoble nach Paris, versucht dort was zu machen, aber sie schämt sich irgendwie ihrer Herkunft, auch an der Uni, und deswegen kommt das alles nicht so recht zum Tragen. Also sie schafft es einfach nicht. Und es ist so eine Mischung aus dem Gesellschaftlichen, also der Druck, die Bürgerlichen schaffen es, weil das klar ist, diesen Weg zu beschreiten. Aber wenn man diese Scham hat, eben unterprivilegiert zu sein, dann fehlt einem die innere Energie, um wirklich ein Studium zu beenden und so weiter. Das sind zum Beispiel solche Perspektiven, die man finden kann, sind vielseitig Antihelden. Antihelden, die scheitern. Also es wird aus der Opfersicht geschrieben. Zum Beispiel bei Leyla Slimani, Weine nicht, war so ein sehr bekannt gewordener Roman bei uns auch, wo es um das Schicksal von Hausangestellten ging, die von ihrer Herrschaft überhaupt nicht beachtet werden, die da aber eigentlich im Elend in der Vorstadt liegen.
Scham, erinnere ich mich, war auch bei Didier Eribon ein großes Thema, ja, dass man sich schämt seiner Herkunft, wenn man eben nicht aus der richtigen bürgerlichen Klasse kommt, genau, im Universitätsmilieu, was ja aber auch heißt, dass man beschämt wird von denen, die zur richtigen Klasse, zur oberen Klasse gehören. Jetzt kommt Didier Eribon aus einer Arbeiterfamilie, Edouard Louis, den Sie auch schon erwähnt haben, der kommt aus echt prekären, armen Verhältnissen. Die Autoren, über die Sie sonst gesprochen haben, stammen die auch aus solchen abgehängten Verhältnissen?
Also Louis und Eribon sind nicht die einzigen, aber die wesentlichen, die eben aus solchen Verhältnissen kommen, sich auch daraus hochgearbeitet haben. Die anderen, wie jetzt zum Beispiel Nicolas Mathieu oder Eric Vuillard, um noch einen weiteren Namen zu nennen, die kommen eigentlich aus einer bürgerlichen Schicht. Eric Vuillard, da ist jetzt gerade auf Deutsch auch sein Buch über Thomas Münzer erschienen, den Sozialrevolutionär aus dem 15. Jahrhundert, Weggefährte von Martin Luther. Der blickt so von oben drauf und macht so eine verkürzte Geschichte dieser kleinen Sozialrevolte, die also danach nicht gefruchtet hat. Also Eric Vuillard ist auch jemand, der eher so aus einer bürgerlichen, akademischen Schicht kommt und den Blick hat. Vielleicht noch ein weiterer Buch, eine weitere Autorin, Letizia Colombani, ist eine Schauspielerin, auch aus nicht prekären Verhältnissen. Die hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Haus der Frauen, über ein Frauenhaus, eigentlich eines der ersten in den 20er Jahren von der Heilsarmee gegründet, wo obdachlose Frauen, Frauen, die von Gewalt bedroht sind, Frauen, die auf der Straße lebten, ein Zuhause gefunden haben. Und da ist die Perspektive aber auch eher, dass man von oben drauf guckt, also aus der akademisch gebildeten Schicht auf dieses Elend, ist zwar in diesem Fall bei Letizia Colombani ein ganz beeindruckendes Porträt, aber es hat auch so ein bisschen etwas, wie soll man sagen, paternalistisches, also von oben gucken, zumal da die literarische Qualität des Romans nicht besonders packend ist.
Und bei den meisten anderen Büchern, Sie hatten es vorhin schon mal kurz gesagt, wird tatsächlich aus der Perspektive der Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse erzählt.
Genau, also bei Edouard Louis zum Beispiel, ganz klar, das ist ja so dieses Autofiktionale, er wurde als junger Homosexueller von der Gesellschaft erst gedemütigt, beziehungsweise von der kleinen homophoben, xenophoben, von dem Milieu in seinem Dorf. Und später wendet er das dann so, dass diese ganze Arbeiterschicht in der Provinz, dass die von den bürgerlichen Klassen, vor allem von Paris, gedemütigt wird. Also da schreibt er auch sehr stark aus der Betroffenen, aus der Opferperspektive.
Jetzt haben Sie ja diesen einen Roman genannt von Eric Vuillard, der über Thomas Münzer schreibt, also den Blick nach in die deutsche Geschichte richtet auf sozialrevolutionäre Vorgänge vor langer Zeit in der deutschen Geschichte. Jetzt haben wir ja in Deutschland lange nicht so viele Romane, die sich mit solchen Themen, Menschen, Verhältnissen beschäftigen, ganz anders als in der französischen Literatur. Was meinen Sie, woran das liegt?
Ja, das ist interessant, ne? Weil deswegen lesen wir ja so viele französische Bücher gerade in den letzten Jahren und gerade solche, die sich mit sozialen Problemen beschäftigen. Ja, ich glaube, in Deutschland ist, obwohl ja in der letzten Zeit auch viel über Abgehängte und so weiter gesprochen wird, aber dieses Thema der Klassengegensätze, das Thema der Armut ist in Frankreich wesentlich präsenter in der Debatte, in der allgemeinen Debatte, aber auch ein stärkeres Thema schon immer bei den engagierten Intellektuellen und Literaten. Das heißt, ich habe es ja am Anfang schon angedeutet mit der ganz großen, mit dem ganz großen Rückblick auf Victor Hugo oder Emile Zola. Das spielt sicherlich eine Rolle, also man beschäftigt sich stärker in Frankreich damit und in Deutschland schaut man eben, glaube ich, etwas nicht so in diesen Gegensätzen. Also die Gesellschaft ist in Frankreich wesentlich gespaltener zwischen Arbeitern und Bürgerlichen, zwischen Land und Paris vor allem. Also dieser große Konflikt, den haben wir in Deutschland ganz einfach auch nicht. Und die viele Leute auf dem Land fühlen sich wirklich stärker abgehängt, glaube ich, als in Deutschland. Und das dringt in der Literatur einfach stärker durch in Frankreich. Und bei uns gibt es einfach viel zu wenige Autoren, könnte man sagen, die sich mit diesen sozialen Problemen literarisch beschäftigen. Vielleicht spielt sich das bei uns eher in der Soziologie ab oder in der Fachliteratur, in der Sachliteratur, als jetzt ausgerechnet in der Belletristik.
Aber wir können diese Romane lesen aus Frankreich, Romane über Armut, Ungleichheit, Abgehängtsein. Dirk Fuhrig hat uns einige davon vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und die Titel der Bücher, die Dirk Fuhrig hier genannt hat, die finden Sie auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Wie kann man schreiben über Armut? Das haben wir uns auch angesehen anhand einer Straßenzeitung, die von Obdachlosen in Berlin verkauft wird. Karuna Kompass heißt die Zeitung. Die wird von der Karuna Sozialgenossenschaft produziert. Unsere Reporterin Dörte Fiedler, die hat sich mit der Redaktion dieser Zeitung getroffen, um zu erfahren, wie man dort beim Karuna Kompass mit dem Thema Armut umgeht.
Als ich Lea Irmisch und Jörg Richard Anfang März in Berlin-Kreuzberg treffe, ist die Welt noch eine andere.
Hallo.
Draußen sitzen die Leute am Kanal in der Sonne und wir haben lediglich mit unserer Unbeholfenheit bei der Ellenbogenbegrüßung zu kämpfen.
Schön, herzlich willkommen.
In einem alten Umspannwerk hat die Karuna Sozialgenossenschaft ein Büro. Hier werden auch die Themen für die Straßenzeitung Karuna Kompass erdacht.
Wir gehen einmal hoch, da sind die anderen schon. Und schon bist du in unserem Gehirn.
Hallo. Der Karuna Kompass ist Berlins jüngste Straßenzeitung. Eine Zeitung, die Menschen, die von Armut betroffen sind, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um sie an Interessierte zu verkaufen und so etwas Geld zu verdienen.
André, Luca, Joel, ihr kommt bestimmt auch gleich.
Wir arbeiten aus einer solidarischen Zukunft und verstehen uns als gesellschaftliches Entwicklungslabor. So steht es auf der Webseite der Karuna Sozialgenossenschaft. Die Straßenzeitung ist nur eines von vielen Projekten, das sie initiiert haben.
So, ihr müsst näher kommen noch.
Als der Karuna Kompass vor etwa 2 Jahren das erste Mal erscheinen sollte, stellte sich den HerausgeberInnen die Frage, was denn die Inhalte einer Straßenzeitung sein sollen. Wofür stehen Straßenzeitungen? Erwarten die Leserinnen und Leser Armutsberichterstattung? Wem oder was wird darin eine Stimme gegeben? Das Team von Karuna war sich einig. Sie wollten nicht explizit über Armut oder Armutsverhältnisse schreiben. Jörg Richard.
Wir wollen hier kein Spiegelbild. Also wir wollen nicht, dass derjenige oder diejenige, die es verkauft, sozusagen praktisch die Inhalte der Zeitung mit seinem Leben übereinstimmt. Warum nicht? Weil viele zu uns auch gesagt haben, seht mal, ich muss was verkaufen. Meine Lebenssituation zu verkaufen und so, das macht man vielleicht einmal. Aber dann hat der Leser auch den Kanal voll.
Die VerkäuferInnen mögen laut Lea Irmisch und Jörg Richard das Konzept. Buntes Design, ein plakathaftes Cover, große Fotoabdrucke und insgesamt eine moderne Typografie. Andere Straßenzeitungen, wie beispielsweise die Berliner Motz, sehen hingegen genau in der Abbildung von Armut ihren Auftrag. Die Motz Live-Redaktion besteht sogar ausschließlich aus Menschen mit Armutserfahrung und nennt sich Betroffenenausgabe. Sie ist der Selbsthilfeidee verpflichtet und verzichtet deshalb konsequent auf die Unterstützung professioneller Nichtbetroffener. Hier geben sich die Betroffenen selbst eine Stimme. Die Karuna Sozialgenossenschaft vereint in ihrem Mitgliederstamm Menschen unterschiedlichster Hintergründe, arm und reich, alt und jung, Menschen mit Obdachlosigkeitserfahrung und Menschen, die niemals in einer solchen Notlage waren. Ich treffe die ehrenamtliche Chefredakteurin Astrid Manja, die im sonstigen Leben Professorin für Kunstgeschichte ist, für ein Interview auf einer Bank im Park.
Wir verstehen uns ja auch nicht in Konkurrenz zur Motz, sondern es ist ein anderes Angebot. Und idealerweise kaufen die Leute beide Zeitungen. Also warum etwas machen, was es schon gibt? Und wir versuchen natürlich auch eben die Kosten für das Heft so niedrig wie möglich zu halten. Und wenn man jetzt tatsächlich eine richtige Redaktion hätte, eben auch von Betroffenen, fände ich es schwierig, dann auch eben keine Honorare zu zahlen.
Dass der Karuna Kompass sich für diesen Weg entschieden hat, ist indirekt auch eine Kritik an der allgemeinen Medienberichterstattung über Armut. Man wolle sich nicht anmaßen, repräsentativ für die Betroffenen zu sprechen. Und man wolle nicht immer aufs Neue Einzelschicksale in den Vordergrund stellen und den Voyeurismus, der darin häufig steckt, bedienen.
Wen soll denn das bitte helfen? Ich verstehe es nicht. Ich beschreibe immer wieder die Perspektive von Armut. Was ich höre ist, bitter jetzt, ich kann das nicht lesen. Ich kann das einmal lesen oder ich habe mich richtig bemüht, das jetzt zu lesen, aber mir fällt es sehr schwer. Ja? Also ich habe da auch eine Kritik gewissermaßen. Aber ich habe gar keine Kritik, dass es das gibt und dass die Menschen sich ausprobieren, schon gar nicht, wenn sie selber schreiben. Nur wenn ich mir davon erhoffe, dass die Welt besser wird, dann würde ich jetzt sagen, wirst du enttäuscht sein. Weil von dem Beschreiben wird sie nicht besser, sie wird nicht anders.
Wenn man sich die Hefte genauer anschaut, wird aber auch klar, dass alle Themen Fragen nach den Bedingungen eines Zusammenlebens in der Gesellschaft berühren. So widmen sich Ausgaben beispielsweise den Schwerpunkten Verantwortung, Würde, Hygiene, Erfolg, aber auch Familie, Geld, Kriminalität oder Mobilität.
Wir haben Themen, wir entwickeln die gemeinschaftlich und wir denken jetzt aber nicht aus der Perspektive der Obdachlosen, sondern wir denken, wie muss die Gesellschaft von morgen aussehen, wo Obdachlosigkeit überflüssig ist.
Die Frage, was Armut denn eigentlich sei, wie sie sichtbar wird und was sie bedeutet, ist implizit deshalb in vielen Ausgaben thematisiert.
Armut ist nicht unbedingt eine Frage von, wie viel Geld ich im Portemonnaie habe oder wie viel Ressourcen oder so. Und das ist eine sehr komplexe Frage. Ich finde, Armut ist, wenn jemand isoliert ist, dann ist er arm. Ich finde, wir haben ein größeres Problem mit der seelischen Obdachlosigkeit als mit der eigentlichen Obdachlosigkeit.
Das sagt Jörg Richard von der Berliner Sozialgenossenschaft Caruna. Obdachlose sind jetzt besonders gefährdet durch eine Corona-Infektion. Die Caruna Sozialgenossenschaft hat deshalb jetzt gerade auch Informationshefte, ein Heft für Obdachlose herausgebracht, um über die Corona-Epidemie aufzuklären. Das Heft wird in 5 verschiedenen Sprachen angeboten mit allgemeinen Informationen und der Nummer einer Hotline für Menschen, die sich eben nicht zurückziehen können in die soziale Distanz in den eigenen 4 Wänden. Heute ist Weltkinderbuchtag. Wir reden jetzt über ein Kinderbuch, das sich beschäftigt mit unserem Thema in dieser Stunde, mit Armut. Und eine unserer prominentesten Kinderbuchautoren hat dieses Buch geschrieben, Kirsten Beue nämlich. Guten Tag, Frau Beue.
Hallo.
Ein mittelschönes Leben, so heißt dieses Buch. Und im Untertitel ein Kinderbuch über Obdachlosigkeit. Und soweit ich weiß, haben Sie das Kinderbuch auch zusammen mit einer Obdachlosenzeitung und mit Kindern zusammen geschrieben. Oder ist das Buch entstanden? Können Sie uns erzählen, was das für eine Zusammenarbeit war?
Ja, das war zum Jubiläum der Hamburger Straßenzeitung Hinz und Kunst, die ja von Obdachlosen vertrieben wird. Und da hatte die Zeitung die Illustratorin Jutta Bauer und mich angesprochen, ob wir ein Buch zu diesem Thema machen könnten für Grundschulkinder. Und das war eine ganz großartige Zusammenarbeit. Ich hätte sonst sehr gezögert, da etwas zu machen, weil mir einfach ja die Kenntnisse fehlen. Aber durch diese vielen Informationen mit Hinz und Kunst-Mitarbeitern, Verkäufern und so weiter, sind Jutta Bauer und ich so in dieses Thema reingerutscht, dass es dann nicht nur eine Freude, sondern auch relativ leicht war, dieses Buch zu machen. Die Mitarbeit der Kinder, von der Sie sprechen, die ist ja dann hinterher entstanden. Viele Kinder haben Fragen an Obdachlose gestellt, die dann auch beantwortet haben. Kinder sind da ja sehr offen und fragen auch Dinge, die Erwachsene sich nie zu Fragen trauen würden.
Genau, das findet man dann im zweiten Teil des Buches nach Ihrer Geschichte, die Fragen der Kinder und die Antworten darauf. Die Geschichte, die Sie geschrieben haben, wenn man das so liest, es geht ganz lange um ein ganz normales Leben, ja, um einen Jungen, der groß wird, der erwachsen wird, sich an eine Frau verliebt, arbeitet, Wohnung aufbaut, Kinder bekommt. Also es geht erstmal ganz lange gar nicht um Obdachlosigkeit. Warum haben Sie das so aufgebaut?
Es war mir ganz wichtig zu zeigen, diese Menschen, die ihr da auf der Straße seht, die sind eigentlich gar nicht so ganz anders als ihr selbst oder Menschen, mit denen ihr zusammenlebt. Da können einfach unglückliche Zufälle zusammentreffen in einem Leben und dann kann es ganz schnell gehen mit dieser Abwärtsspirale. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall. Also viele Menschen sind ja genau auf diese Weise in die Obdachlosigkeit geraten. Und Obdachlose nicht als die ganz anderen zu erzählen, sondern als diejenigen, die sind wie man selbst. Das war eigentlich das Anliegen dahinter.
Und das waren auch solche Geschichten, weil Sie gerade erzählt haben, dass Sie über das Obdachlosenmagazin Hinz und Kunst viele Geschichten gehört haben. Genau solche Geschichten haben Sie da auch erfahren?
Ja, natürlich. Inzwischen hat sich, glaube ich, die Zusammensetzung der Obdachlosen bei uns relativ geändert. Es gibt, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele Menschen aus Osteuropa, die gekommen sind und hier dann gestrandet sind, nicht Fuß fassen konnten und so weiter. Aber immer noch gibt es einen großen Teil von Menschen, die auf diese Weise in die Obdachlosigkeit geraten, wie im Buch beschrieben. Und ich finde es dann nachher auch relativ gleichgültig, ehrlich gesagt, ob alle Obdachlosen auf diese Weise in die Situation gekommen sind. Das Ziel des Buches ist ja, bei Kindern ein Verständnis zu wecken.
Mhm. Sie beschäftigen sich in dieser Geschichte mit dem Thema Obdachlosigkeit und damit auch mit einer extremen Form von Armut. Sie setzen sich aber sonst auch oft mit Armut auseinander, wenn Sie sich für Leseförderung einsetzen. Das machen Sie ja ganz intensiv schon seit langer Zeit und mit großem Engagement. Leseförderung, also mangelnde Lesefähigkeit, hat ja leider auch oft mit Armut zu tun. Im Moment haben wir ja die Lage, dass ganz viele Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten müssen, weil die Schulen geschlossen sind. Wie schauen Sie denn auch gerade mit Ihrer Perspektive Lesefähigkeit von Kindern auf diese Erscheinung?
Ja, das ist natürlich ganz, ganz furchtbar und trostlos. Ich höre aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis von Eltern, die im Homeoffice sind und gleichzeitig ihre Kinder beschulen und wie kompliziert das ist und so weiter. Und das tut mir auch wahnsinnig leid für die und ich bewundere sie, aber da passiert das wenigstens noch. Wenn wir uns aber jetzt Kinder in sogenannten Brennpunktstadtteilen, Kinder aus prekären Verhältnissen vorstellen, die mit ihren Eltern in einer ganz kleinen Wohnung leben, die Eltern können ihnen kein bisschen helfen bei den Hausaufgaben. Inzwischen wissen ja die anderen Eltern, das brauchen die Kinder tatsächlich in diesen Zeiten. Aber es geht ja noch viel weiter. Es geht ja nicht nur um die Hilfe. Vielfach oder fast immer ist da kein Drucker vorhanden, um Arbeitsblätter auszudrucken. Das Geld für die Patronen, die man ständig nachkaufen muss, sowieso nicht. Vielfach ist das einzige digitale Endgerät, das zur Verfügung steht, ein Handy. Also eine Lehrerin an der Stadtteilschule in Hamburg, die Schüler zum Abitur führt, die hat mich völlig verzweifelt angerufen und hat gesagt, wie sollen die denn auf dem Handy diese langen Texte lesen, diese Aufgaben bearbeiten, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und Ähnliches gilt natürlich auch für Jüngere. Also dass wir sehen in dieser Situation, dass die ohnehin schon abgehängt werden, noch viel weiter abgehängt werden. Also ich denke, die Schere wird sich am Ende dieser Corona-Zeit noch deutlich weiter öffnen. Und wenn wir jetzt von Digitalisierung der Schulen immer sprechen, das ist ja was Notwendiges, das ist auch was Großartiges. Und wenn wir davon sprechen, dass sich jetzt zeigt, wie nützlich das ist in solchen Situationen, dann sollen wir bitte auch immer bedenken, dass das längst nicht für alle gilt, und dass wir dafür sorgen müssen, dass genau diese Kinder auch profitieren können.
Dann danke ich Ihnen sehr, Kirstenbeue, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben hier in dieser Sendung. Und vorher haben wir geredet über Ihr neues Buch, Ein mittelschönes Leben, ein Kinderbuch über Obdachlosigkeit, ein Buch von Kirstenbeue und Jutta Bauer, bei Hinz und Kunst erschienen, dort wo auch ein Hamburger Straßenmagazin entsteht, das Obdachlose verkaufen. Frau Beue, danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance, so heißt ein Buch von Jeremias Thiel, das wir uns jetzt hier anschauen wollen. In dem Buch geht es um Armut und Vernachlässigung bei Kindern. 6 Millionen Kinder sind in Deutschland von Armut betroffen, also unglaublich viele in unserem reichen Land, 6 Millionen Kinder. Unsere Redakteurin Kim Kindermann hat sich das Buch von Jeremias Thiel angeschaut und ist jetzt hier bei uns. Willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Jeremias Thiel, der hat sein Elternhaus verlassen, als er 11 Jahre alt war. Da ist er zum Jugendamt gegangen und hat dort gesagt, dass er nicht mehr nach Hause zurück will. Und das kann man sich ja kaum vorstellen, oder? Dass ein 11-Jähriger sagt, ich will nur noch weg von meinen Eltern. Was hat den denn dazu geführt als Junge?
Er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. 2001 geboren ist er, zusammen mit seinem Zwillingsbruder und hinein in eine Familie, wo beide Eltern psychisch krank sind. Die Mutter hat ein ADHS, sie ist spielsüchtig, der Vater ist manisch-depressiv, also schon sehr schlechte Voraussetzungen. Das erste Kind der Mutter ist auch da bereits schon weggegeben worden. Das lebt schon ganz gar nicht mehr bei ihr. Und Jeremias ist eben anders als der Bruder. Der ist so ganz firm und kommt mit dem Leben gut klar. Das merken die Eltern auch und deswegen muss er ziemlich schnell Verantwortung für die gesamte Familie übernehmen. Also das heißt, er ist für alles zuständig. Er muss Streit schlichten, er muss den Alltag organisieren, er muss einkaufen gehen, Essen zubereiten. Alles liegt bei ihm und irgendwann merkt er eben, als er dann auch angefangen hat, in der Schule zu sein und sich da zurechtzufinden, dass er eben auch merkt, er kann was, aber das kommt zu Hause eben nur insofern an, dass für ihn noch mehr obendrauf geschippt wird. Er muss dann nämlich auch anfangen, die Anträge für die Sozialdienste Sozialhilfen auszufüllen. Und irgendwann, als er merkt, ich schmeiße den Laden, da merkt er dann, das kann so nicht weitergehen. Das kann für mich so nicht weitergehen.
Und als er dann weggeht, wie wird sein Leben danach? Was hat das Jugendamt mit so einem Jungen gemacht?
Ja, also er hatte Glück, er ist da aufgeschlagen und dann sind die wirklich auch sofort aktiv geworden. Er hat damals auch seinen Bruder mitgenommen. Beide Kinder sind dann anders untergebracht worden. Und für ihn war das tatsächlich die Rettung. Er schreibt auch ein bisschen, auch wenn es sich bis heute wie Verrat anfühlt, auch Verrat an den Eltern, weil er eben öffentlich macht, das geht nicht, die können das nicht. Er selbst ist dann in eine SOS-Jugendhauseinrichtung gekommen und erlebt da zum ersten Mal sowas wie Ruhe, sowas wie organisiert sein. Und das entspricht seinem Charakter einfach auch sehr gut. Er kommt da wahnsinnig gut mit klar, dass es Regeln gibt auf einmal. Und vor allem, was ganz wichtig ist und was er eben auch eingängig beschreibt, ist, dass er auf einmal Erwachsene erlebt, die ihn eben emotional stützen und die für ihn da sind und für ihn Verantwortung übernehmen und ihm sozusagen helfen. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt, der ihm eben dabei hilft, aus diesem Teufelskreis zu entkommen. Heute studiert er in den USA Politikwissenschaft und hat sich wirklich aus diesem Schlamassel, wenn man so will, am eigenen Schopf rausgezogen.
Und was ist aus seinem Zwillingsbruder geworden? Erzählt er davon auch?
Ja, das kommt auch nochmal vor. Der Bruder ist eben ja mit ihm zusammen erstmal weggegangen, auch aus der Familie, war dann in Einrichtungen, er ist eben selber auch verhaltensauffällig, hat eine ADHS, das wird auch behandelt oder versucht zu behandeln. Aber letztendlich kehrt er nach Hause zurück und lebt dann auch bei den Eltern. Es gibt da so eine Szene, wo Jeremias dann auch nochmal zu den Eltern nach Hause geht. Und das ist eine todtraurige Szene, weil die Mutter es ihm wirklich nicht verziehen hat, dass er gegangen ist. Sie spricht also kaum noch mit ihm. Bis heute ist das so, eigentlich nur zum Vater hat er ein bisschen Kontakt, weil die Eltern eben, und deswegen wohnt wahrscheinlich auch der Bruder wieder da, es wird eben deutlich, dass wenn Kinder aus solchen Familien rausgenommen werden, das für die Eltern eben auch einen Nachteil bedeutet, und zwar auch einen monetären Nachteil. Die bekommen weniger Geld, ihre Wohnungsansprüche verändern sich. Also es hat gleich so eine Folge und das ist natürlich ein Wahnsinnszusammenhang, den er da auftut, dass nämlich eigentlich Kinder denen sozusagen was Gutes widerfährt, gleichzeitig ihre Eltern schädigen und damit Eltern wie Löwen auf einmal anfangen, um ihre Kinder zu kämpfen, obwohl es den Kindern bei ihnen auch nicht gut geht. Also es ist eine ganz absurde Situation.
Jetzt haben Sie gesagt, Jeremias Thiel studiert heute Politikwissenschaften. Versucht er denn, seine eigene Geschichte auch in so einen größeren politischen Rahmen zu setzen, also auch andere Geschichten zu erzählen als seine eigene?
Genau, ich würde eigentlich sagen, es geht ihm schon primär darum, diesem Teufelskreis zu entkommen. Das ist das Thema seines Buches. Er schreibt eben an gegen Chancenlosigkeit. Er fordert ganz klar mehr soziale Gerechtigkeit und dazu führt er dann an Zahlen, Statistiken, neueste Untersuchungen. Das ist dann auch ganze Seiten gefüllt, diese Forderungen. Dieser Forderungskatalog. Er sagt einfach, Armut überfordert, sie macht Stress, sie macht Angst, sie lässt misstrauisch werden, sie schadet der emotionalen Entwicklung. Und das, all das strahlt eben ab in die Gesellschaft. Und deswegen muss die Gesellschaft auch aktiv werden. Denn erst wenn Menschen, junge Menschen in Armut eine ganzheitliche Förderung bekommen, wenn den Eltern geholfen wird, und zwar auf Augenhöhe, und den Kindern eben geholfen wird, erst dann hat man da sozusagen eine Chance rauszukommen.
Die Geschichte ist ja ungemein beeindruckend, so bitter sie ist natürlich, die Sie erzählt haben jetzt von Jeremias Thiel. Liest sich das auch so beeindruckend in diesem Buch?
Also ich war ein bisschen tatsächlich enttäuscht. Das hat ja alles von so einem Page-Turner. Also da ist eine super Geschichte, da ist ein Held und wenn man ja auch so will, eine Art Happy End. Das Buch ist sehr sachlich geschrieben, fast schon emotionslos bei so einem emotionalen Thema. Und dazu kommt, das habe ich ja eben schon gesagt, dass es so ein bisschen meandert zwischen Tatsachenbericht und politischem Forderungskatalog. Und das hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, dem wirklich gut zu folgen. Da hätte ich mir eigentlich von der Co-Autorin so ein bisschen mehr gewünscht, dass sie ihn da lenkt und leitet. Jeremias Thiel hat trotzdem ein ganz wichtiges Thema angesprochen und ich hoffe, dass die Veröffentlichung ihm hilft, weiter live und in Person aufzutreten. Da ist er nämlich super. Das Buch, wie gesagt, geht so.
Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance, wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss, so heißt dieses Buch von Jeremias Thiel. Das hat er zusammen mit der Co-Autorin Ulrike Sterath-Bolz geschrieben. Im Piper Verlag ist das erschienen. 220 Seiten hat es, 16 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Kim Kindermann.